Europa ist ein Pulverfass, in das jeden Moment der zündende Funke fallen kann. Das ist ein Satz aus dem Theaterstück Automatenbuffet der österreichischen Dramatikerin Anna Gmeiner. Die war in den frühen 1930er Jahren eine erfolgreiche Theaterautorin, aber sie musste vor den Nazis fliehen. Ihre Werke wurden in Deutschland verboten. Nun gibt es in den letzten Jahren eine Wiederentdeckung von Anna Gmeiner und heute hat ihr Stück Automatenbuffet Premiere am Deutschen Theater in Berlin, inszeniert von Jan Bosse. Und mit dem bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Bosse.
Hallo, ich freue mich.
Was denken Sie denn, warum ist das so? Warum werden die Stücke von Anna Gmeiner jetzt in unserer Gegenwart wieder entdeckt?
Erstmal braucht man natürlich findige DramaturgInnen in den Theatern, die sowas wiederentdecken.
Ja, Sie wollen den Ruhm jetzt nicht auf die eigenen Schultern nehmen.
Nein, ich bin wirklich nicht der Wiederentdecker von Anna Gmeiner. Das hat das Burgtheater vor ein paar Jahren entdeckt. Mhm. Die Dramaturgie, ich weiß nicht genau wie. Es ist ja noch keine große Renaissance dieser Autorin. Sie hatte ja auch die Chance nicht bekommen, viel zu schreiben, weil sie eben 32 schon ins Exil gezwungen wurde.
Dann nehmen Sie uns mal mit hinein in das Stück. Was ist da los mit dem Automatenbuffet?
Also es ist entstanden in so einer Tradition, die er mit Marie-Louise Fleißer und Horvath und so zu tun hat, in derselben Zeit geschrieben, nennt sich Tendenzstücke, was damals bedeutet hat als Style, so dass sie nicht für die Ewigkeit gemeint waren, sondern eigentlich eine Situation in der Gesellschaft ihrer Zeit und wirklich die Leute bei ihrem Leben beschreiben wollten. Und das hat so eine dadurch radikale zeitgenössische Note aus den 20er und 30er Jahren. Und da gibt es natürlich total viel Parallelen zu heute, um die erste Frage noch ein bisschen zu beantworten. Also das hat natürlich die Dramaturgien und dann auch die RegisseurInnen und wie mich total interessiert, weil es sehr viel Analogie natürlich gibt, auch wenn die direkte Verbindung zu unseren 20er Jahren immer so ein bisschen ja hinkt. Aber es spiegelt sich so unsere Zeit in dieser Zeit natürlich hauptsächlich durch den erstarkenden Faschismus.
Können Sie es noch ein bisschen ausführen, was sich da noch spiegelt? Also genau, der Erstarken der extremen Rechten, was gehört noch dazu, zu diesen Analogien?
Ja, was Spaß macht in dem Stück, ist es ja eigentlich als Komödie geschrieben. Ich würde es Tragikomödie nennen, weil es immer so wahnsinnig traurige und melancholischen so abstürzt. Also es hat so einen Unterton, der mit Melancholie zu tun hat, aber es stürzt auch tatsächlich immer in sehr ernste Situationen ab. Das Personal, wenn man das aber beschreibt, in dieser Kleinstadt, fiktiven norddeutschen Kleinstadt, ist eher absurd und auch sehr lustig. Und auf dieser Kippe balanciert Anna Gmeiner ganz toll, finde ich. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für mich als Regisseur. Es ist eine Kleinstadt mit einer Männergruppe, die Honoratioren dieser Kleinstadt, die sich in einer Kneipe treffen, die einzige Kneipe wahrscheinlich, die es gibt, als so ein Sehnsuchtsort oder so ein Treffpunkt, das Automatenbuffet. Und es ist geführt von der Chefin Frau Adam, der das gehört, die einzige Person, die eigentlich wirklich eine mächtige Person in diesem Kleinstadt, mächtige Person, die das Geld hat und die diese Kneipe gehört und die so ein Treffpunkt ist und die diese Männer auch so wie das Licht die Motten anzieht. Und alle versammeln sich da und da gerät eine junge Frau rein, die sich umbringen wollte und aus dem Teich gezogen wird von Herr Adam, der Mann dieser Restaurantbesitzerin, und bringt alles durcheinander. Da gibt es so einen Widerhall von Wedekinds Lulu, da gibt es aber auch viel Widerhall von so dem Sündenbock, der sozusagen plötzlich, also alle verlieben sich in die oder begehren sie oder stürzen sich auf sie, projizieren in sie rein, in diese junge Frau, alle drehen durch, bis sie am Schluss aber aus dem Dorf getrieben wird, weil sie schuld ist an allem und für alles verantwortlich gemacht wird. Also viel Zuschreibung und Projektion in diese junge weibliche Figur.
Und im Zentrum steht auch, so habe ich es mir angelesen, auch so eine Art Dreier-Liebesgeschichte rund um Frau, Herr Adam und diese junge Frau?
Ja, eigentlich ist es eine Vierergeschichte. Es ist schon toll, es sind zwei Beziehungen. Also es gibt eine Ehe, Frau Adam, Herr Adam, die lange zusammen sind und die in der Krise ist und die auch wirklich toll beschrieben, wie, warum sozusagen der Alltag so eine Beziehung kaputt macht. Und diese junge Frau hat natürlich die Sprengkraft auch für Herrn Adam. Es ist aber auf herrliche Weise, und da merkt man, dass es eine weibliche Autorin ist, die sich für ihre beiden starken Frauenfiguren sehr interessiert und ins Zentrum rückt. Das bleibt so auf schöne Weise unschuldig. Der Herr Adam rettet diese junge Eva. Adam und Eva bringt sie in dieses vermeintliche Paradies, Automatenbuffet, und beide werden am Schluss aus diesem Paradies wie ausgestoßen. Das ist so die Metapher, die drüber liegt, weil er am Schluss sowohl von Frau Adam enterbt, als auch sie lässt sich scheiden, schmeißt ihn raus, schmeißt Eva raus, und er ist sozusagen auch plötzlich eine randständige Figur, die aus dieser Gesellschaft wie extrahiert werden muss und will sich am Schluss umbringen. Die Rahmenhandlung ist am Anfang, will sich Eva umbringen, wird von Adam gerettet. Am Schluss des Stücks will sich Adam umbringen, ich spoiler jetzt, und wird von Eva gerettet. Und es bleibt ein Liebespaar übrig, was aber auf schöne Weise so unkonventionell, der ältere Mann und die junge Frau, viel Klischee ist so im Raum, aber die Gmeiner schafft das, dass es so eine Unschuld behält. Sie sagt dann, ja, wir sind ja kein richtiges Liebespaar. Dann sagt er, ja, ich weiß, das verstehe ich, aber irgendwie werden sie zusammenbleiben und weggehen, man weiß noch nicht wohin. Mhm. Und wie ich so selber merke, es hat eine Sentimentalität, das meine ich aber nicht negativ, es hat was sehr naiv Rührendes. Zwischendurch ist das Stück aber knallhart, weil die Interessen in diesem Dorf sehr genau beleuchtet werden. Die ganzen Männer sind zusammengeschlossen in einem Amateurfischerverband, also es ist ein Verein, sind Vereinsmeier mit der ganzen Groteske, die so deutsche Vereine haben, mit der sind alle sich in sehr feindseliger Freundschaft zugetan. Und es geht eigentlich im Kern der Story, die lustig und ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen doof ist, aber auf schöne Weise doof. Herr Adam hat eine große Idee, nämlich Fischzucht zur großen neuen Einnahmequelle des Dorfes zu machen und die 5 Teiche, die um das Dorf herum liegen, für Fischzucht umzustrukturieren und damit eine eigentlich total kapitalistische Idee, Konservenfabriken zu gründen, den Hunger zu besiegen und ganz Deutschland mit Fisch zu versorgen.
Das ist ja auch eine großartige Idee. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns schon mal so tief hineingenommen haben in das Stück und wir sollten gleich unbedingt darüber reden, wie Sie das jetzt auf die Bühne bringen im Jahr 2026. Das machen wir gleich nach einem Song von Hayley Hendrix. Foxglove heißt der. Sie sind hier bei Radio 3. Wir reden über eine Premiere am Deutschen Theater. Das Stück Automatenbuffet der österreichischen Dramatikerin Anna Gmeiner hat heute Abend Premiere, eine Wiederentdeckung aus den frühen 1930er Jahren, inszeniert von Jan Bosse. Und Herr Bosse, Sie haben uns eben schon mit hineingenommen in dieses Stück, in diese, wie ich ja finde, ziemlich wilde Mischung aus Adam und Eva und Liebesgeschichten und Anglerverein und Fischzuchtprojekten, Automatenbuffet. Sie haben gesagt, es gibt Analogien zum Heute, aber es ist eben natürlich nicht das Gleiche, die gleiche Situation, die wir heute haben. Wie machen Sie das mit dem Stück? Wie holen Sie das ins Heute?
Also mir macht das immer Spaß als Regisseur, wenn Texte so gut sind, dass sie sozusagen die Schatten ins Heute von selber werfen. Ich finde, Da ist die Denkleistung der ZuschauerInnen gefragt und auch ja immer da. Mhm. Ich finde bei dem, ist nicht das erste Stück, was ich aus den 20er, 30er Jahren mache, das Wissen des Publikums darum, wie es weiterging, also niemand kennt dieses Stück, aber jeder, der da reingeht und jede wird wissen und nachlesen, dass es von 1932 ist, dass das eine Exilautorin ist, die danach eigentlich aufgehört hat zu schreiben. Es ist ein ganz bitteres Schicksal und auch typisches, auch weibliches Schicksal. Viele Männer wurden ja schon wiederentdeckt in 50er, 60er Jahren, viele Frauen nicht. Das hat ja auch Gründe. Mhm. Und das Wissen um die historische Situation, also ein Jahr später sind die Nazis an der Macht, was Gmeiner nicht wusste, aber alle 32 in Deutschland ja ahnten oder davor Angst hatten, das war ja schon kurz davor, dass der Krieg ein paar Jahre später am Horizont lauert, auch das wusste Gmeiner nicht, aber wie KünstlerInnen manchmal so sind, es gibt schon so was Visionäres da drin, man ahnt und wir wissen es eben, dass es, man ahnt es eben bei der Gmeiner zwischen den Zeilen, aber auch in den Worten, dass das eine Gesellschaft ist, die kurz vor dem Abgrund steht. Das weiß ich nicht, ob ich so fatalistisch heute reden würde, aber natürlich ist es nicht mehr 5 vor 12, sondern es ist schon längst 12 und sie sind da und dieses Stück wurde deswegen abgesetzt nach ein paar Aufführungen in Berlin, es war sehr erfolgreich wohl, weil Nazi-Trupps, die inszeniert waren, die Aufführung gestört haben und gestürmt haben und das ist schon und dann wurde alles umbesetzt mit systemkonformen Schauspielern, dann wurde es nochmal weitergespielt und dann ganz abgesetzt und verboten. Wenn man das so weiß, dann lädt sich dieses Stück anders auf und das hat einfach nur mit dem historischen Wissen des Publikums zu tun.
Das nimmt man mit hinein, wenn man sich das jetzt anschaut. Und Sie haben dafür jetzt, Herr Bosse, ein tolles Ensemble auf der Bühne. Felix Göser, Julischke Eichel, Manuel Harder und. Ist es eigentlich leichter, mit solchen Spitzenkräften zu arbeiten, als mit weniger Erfahrenen? Oder auch schwieriger, weil die ihr eigenes Standing dann dagegen setzen?
Also ich bin ja totaler Schauspieltheaterregisseur, wenn man in diesen Kategorien denken mag. Ich liebe und brauche starke SchauspielerInnen auf der Bühne und auch als Partner und so. Und die haben auch bei mir eine große Freiheit und dadurch aber auch Verantwortung. Das finden viele toll, aber auch nicht alle. Es gibt einfach auch Regie, die viel autoritärer ist und dann auch viel größere Form zum Beispiel erfindet, was auch toll sein kann. So bin ich einfach gar nicht. Ich bin eher ein anti-autoritärer Regisseur, würde ich sagen. Und das klingt ein bisschen komisch, weil dieser Beruf ja so definiert wird durch der Chef. Ja. Ich kann gar nicht so gut sein, außer mit ganz tollen Leuten. Auch das würde vielleicht jeder Regisseur sagen, aber ich empfinde mich schon als abhängiger davon, dass das auch kluge Menschen sind, wenn man gemeinsam Sachen erfindet. Also der Proberaum ist bei mir eine große Spielwiese und eine große Gedankenspielwiese. Viele Gespräche auch darüber, was wir da erzählen und wie wir es erzählen. Und dadurch, deswegen mache ich aber auch Theater. Das, die Utopie ist schon, dass man in der Gruppe was erfindet.
Das heißt, ich bin totaler Fan von Gemeinschaftsproduktion.
Ist es immer bei mir. Am Schluss muss da halt irgendein Reiseleiter sein, der ein paar Entscheidungen trifft, weil sonst wird es im Chaos enden. Also wie so eine Kinderladenparty halt, die von selber keine Form kriegt. Und es soll ja auch nicht 5 Stunden lang sein. Und also das kann ich ganz gut. Ich empfinde es immer wie so, man filtert so die Ideen. Aber die besten Ideen entstehen aus den Proben. Die sind gar nicht von mir, vom Schreibtisch.
Ich bin gespannt, welche Ideen da jetzt auf die Bühne kommen bei Automatenbuffet von Anna Gmeiner. Inszeniert von Jan Bosse, wie wir gehört haben, in Zusammenarbeit mit vielen anderen. Heute die Premiere am Deutschen Theater. Vielen Dank für das Gespräch hier auf Radio 3.
Ja, vielen Dank.